12 Uhr.
S2 Nachrichten.
Stuttgart. Bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst liegt das erste Angebot der Arbeitgeber auf dem Tisch. Die Reaktion der Gewerkschaften ist negativ. Essen. Bei der Fahndung nach den Aldi-Erpressern setzen Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt verstärkt auf die Mitarbeit der Bevölkerung. Am Nachmittag will die Essener Polizei mit Fakten und Beweismitteln an die Öffentlichkeit gehen. Sie hofft damit, die Erpressung der Lebensmittelkette aufklären zu können. Seit rund 6 Wochen fordern Erpresser von Aldi mehrere Millionen Mark. In 4 Aldi-Geschäften wurden Sprengsätze versteckt. Gestern fand ein Kunde einen Sprengkörper in einem Fruchtquarkbecher, den er in einer Aldi-Filiale im niedersächsischen Bergen gekauft hatte. Die Bombe explodierte, als sie von Sprengstoffexperten untersucht wurde. Verletzt wurde niemand. Münster. Der katholische Philosoph Josef Pieper hat seine Vorlesungen an der Universität Münster eingestellt. Pieper ist 92 Jahre alt. Er lehrte in Münster 50 Jahre lang. Der katholische Philosoph hat rund 50 Bücher verfasst. Sie erreichten eine Millionenauflage und wurden in 15 Sprachen übersetzt. Sie hörten Nachrichten. 12.05 Uhr.
S2 aktuell.
Mit der Politik am Mikrofon Reinhard Baum. Wir berichten über den Stand der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Heute Morgen haben die Arbeitgeber ihr erstes Angebot vorgelegt. Ein Vertrag mit Laufzeit 20 Monate, 0,5% mehr Lohn im ersten Jahr, 1% für die folgenden 8 Monate. Dafür 2 freie Tage gestrichen, damit die Lohnerhöhung unterm Strich nichts kostet. Nach Bonn, dass das Sparpaket, mit dem die konservativ-liberale Koalition in diesem Jahr im Bundeshaushalt 25 Milliarden Mark einsparen will, das Parlament so ohne weiteres passieren wird, ist noch keineswegs ausgemacht. Das liegt nicht daran, dass die Opposition von SPD, Grünen und PDS natürlich geschlossen gegen diese Sparbeschlüsse und gegen die Gesetzespläne zur Einschränkung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, zur Einschränkung des Kündigungsschutzes und für ein höheres Rentenalter stimmen wird. Es gibt auch im Regierungslager Widerspruch gegen Kanzler Kohls Durchmarsch weg vom Sozialstaat. Angeführt wird diese innerkoalitionäre Opposition von Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth und jenem Teil der Unionsfraktion, der sich dem christdemokratischen Arbeitnehmerflügel zurechnet. Das versprach schon für die erste Lesung im Bundestag eine spannende Debatte. Jörn Michael Bachhausen mit einer ersten Zusammenfassung.
In nicht weniger als 4 Gesetzentwürfe hat die Bundesregierung die 36 Maßnahmen gepackt, mit denen der Bereich Arbeit und Soziales des Sparpakets verwirklicht werden soll. Schon die Titel der Gesetzentwürfe fanden bei der Opposition keine Gnade. Rudolf Bressler, SPD.
Da nennt die Koalition arbeitsrechtliches Beschäftigungsförderungsgesetz, was eigentlich Gesetz zur Beseitigung des Kündigungsschutzes und zur Kürzung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall heißen müsste. Und Wachstum und Beschäftigungsförderungsgesetz heißt, was eigentlich Gesetz zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit und zum Ausverkauf der Vermögenswerte der Rentenversicherung genannt werden müsste.
Für die Bündnisgrünen kritisierte Kerstin Müller, dass die Koalition die Chancen nicht nutze, die in jeder Krise steckten, Chancen etwa zur Modernisierung der Volkswirtschaft durch ökologischen Umbau. Das Sparpaket, so Kerstin Müller, belaste die Falschen.
Ich meine, das Sparpaket ist in weiten Teilen schlicht und einfach ein Paket der Umverteilung von unten nach oben. Und was Sie oben mit vollen Händen austeilen, müssen Sie unten wieder einsparen. Sie sparen auf Kosten kranker Arbeitnehmer, auf Kosten der Familien und der Arbeitslosen, auf Kosten der sozial Schwachen und der jungen Generation.
So viel Kritik an den Sparplänen der Regierung brachte den Bundesarbeitsminister regelrecht in Rage. Norbert Blüm warf der Opposition vor, sie hätte keine eigenen Sparvorschläge eingebracht, außer solchen, bei denen die Finanzlast nur von einer auf die andere Schulter verschoben würde. Der Bundesarbeitsminister sprach vor allem den Vorwürfen vom sozialen Kahlschlag jede materielle Berechtigung ab.
Nur damit mal jeder weiß, um was es geht. 11,2 Milliarden sparen wir in der Rentenversicherung von 411 Milliarden Ausgaben. 6,5 bei der Bundesanstalt für Arbeit, 6,5 Milliarden schmerzhaft von 100 Milliarden Ausgaben. Wo ist der Kahlschlag? Wenn Ihnen einer das glaubt, meint, wir würden all den Sozialstaat beseitigen. 0,4% sinkt die Soziallastquote. Lassen wir die Kirche im Dorf und machen die Leute nicht verrückt mit solchen Parolen.
In der oft emotionsgeladenen Debatte wurde eines ganz besonders deutlich. Der weitere Weg des Sparpakets über die parlamentarischen Hürden wird lang und steinig, denn die Opposition ist komplett dagegen. Rudolf Dressler, SPD.
Das vorliegende Gesetzespaket wird in keinem seiner Einzelbestandteile die Zustimmung der SPD-Bundestagsfraktion finden können. Es ist wirtschaftspolitisch wirkungslos, finanzpolitisch schädlich, verteidigungspolitisch einseitig und sozialpolitisch verhängnisvoll. Dieses Paket ist so konstruiert, dass es im nächsten Jahr die nächste Kürzungsrunde geradezu provoziert, ohne dass ein einziges Problem wirklich gelöst wäre.
John Major macht gegen EU-Europa mobil und hofft dadurch, sein Dauerpopularitätstief bei den Briten zu überwinden. Nach der Weigerung der EU-Partner, voran Bonds, das Exportverbot für britische Rinder und Rinderprodukte zu lockern oder gar aufzuheben, lässt der britische Regierungschef nicht etwa die Anstrengungen im Kampf gegen die Rinderseuche BSE verstärken. Stattdessen blockiert Großbritannien seit gestern die Arbeit des Brüsseler Apparats. Ein Kriegskabinett in der Downing Street soll die Anti-Brüssel-Blockade koordinieren. In den britischen Medien ist die Rinderschlacht Thema Nummer 1. Michael Heiner aus London.
Die Bezeichnung Kriegskabinett für zwei Kommissionen, die eine für die Aktionen in Brüssel, die andere für die Koordination der Schlachtung der Rinder in Großbritannien, ist sicher ein bisschen weit hergeholt. Aber für die Briten und besonders ihre Medien hat sich die Rindfleischkrise zu einer blutig ernsten Auseinandersetzung mit Resteuropa entwickelt. Als Attacke bezeichnet selbst der fortschrittliche Guardian die Aktion der Regierung Major. Die Times spricht von Majors Falklandkrieg. Und die Boulevardzeitung The Sun zeigt nach den gestrigen 20 gehässigen Tipps, wie man die Deutschen am besten schädigen kann, eine Karikatur. Kühe mit geschulterten Gewehren marschieren gegen Deutschland. Kanzler Kohl, so singen sie, du denkst wohl, England ist erledigt, da hast du dich geschnitten. Die Bevölkerung selber gibt sich weniger aggressiv, aber weitgehend einverstanden. Großbritannien soll sich ruhig wehren gegen Brüssel. Das wird sie in den nächsten Wochen wohl auch tun. Ein Dreiergespann aus Premier John Major, Außenminister Malcolm Rifkind und Landwirtschaftsminister Douglas Hawke zusammen mit Sir Robin Butler, dem Kabinettssekretär, hat sich heute Morgen zum ersten Mal zum Kriegsrat zusammengesetzt, um zu beraten, wie es die Geschäfte in Brüssel blockieren kann. Gestern hatte man schon eine europaweite Regelung für bankrotte Firmen verhindert. Heute soll es weitergehen mit der Entscheidung über Ersatzzahlungen bei Naturkatastrophen. Der Trick, viele unzweifelhafte Entscheidungen, sogenannte A-Punkte, werden auf Botschafterebene entschieden und dann nur noch zur Unterschrift an die Minister weitergereicht. Dies wird blockiert werden. Die Folge: Arbeitsüberlastung für die Minister.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon Christel Blanke. Guten Tag. Die Schlagzeilen. Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst auf der Kippe. ÖTV lehnt Arbeitgeberangebot ab. Seit gestern sitzen die Tarifpartner im öffentlichen Dienst fast ununterbrochen, mal zusammen, mal getrennt, und beraten über einen neuen Tarifvertrag für die 3,2 Millionen Beschäftigten. Am Telefon ist Wolfgang Scheremet, Tarifexperte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Scheremet, was halten Sie vom Angebot der Arbeitgeber?
Naja, man muss schon sehen, dass die öffentlichen Haushalte derzeit unter enormem Druck stehen. Die Kassen sind leer. Die Verschuldung ist sehr hoch und das führt natürlich dazu, dass die Finanzminister und die Gemeinden sparen wollen an jeder Ecke, an der sie können. Man muss eben aber auch berücksichtigen, dass diese Defizite, die wir derzeit haben, eben konjunkturbedingt sind. Wir haben sehr schwaches Wachstum, wir haben steigende Arbeitslosigkeit. Das bedeutet, dass die Ausgaben zunehmen, die Steuern gleichzeitig sinken. Diese Defizite haben aber nichts damit zu tun, dass wir ein grundlegendes strukturelles Defizit in Westdeutschland haben. Wir haben das in Ostdeutschland, aber in Westdeutschland nicht. Es ist dann die Frage, sollen diese Haushaltsprobleme allein auf Kosten der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gelöst werden? Und da stehe ich immer grundsätzlich der Meinung, auf dem Standpunkt, die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sollten in etwa im Durchschnitt der sonstigen Tarifabschlüsse Lohnerhöhungen bekommen.
Die Arbeitgeber haben eine Angleichung der Einkommen im Tarifgebiet Ost, die im Moment bei 84% liegen, an das Westniveau ausgeschlossen. Wie lange kann man denn diese Zweispaltung überhaupt aufrechterhalten?
Naja, es ist eine Frage, wie man sich grundsätzlich sowas leisten kann. Es sind zwei Aspekte natürlich, die man berücksichtigen muss. Das eine Argument, das immer wieder kommt, ist gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Und das ist in der Tat aus Gerechtigkeitsaspekten nicht einzusehen. Auf der anderen Seite muss man aber auch berücksichtigen, dass wenn die Beschäftigten im öffentlichen Dienst erhöhte Einkommen haben, also auf 100% festgesetzt werden, dann gibt es diese Kluft nicht mehr zwischen Beschäftigten Ost und West im öffentlichen Dienst, dann gibt es die Kluft zwischen Beschäftigten im öffentlichen Dienst im Osten und den Beschäftigten in der Privatwirtschaft im Osten, weil die ja noch nicht so eine starke Angleichung haben. Und wenn man dann sagt, okay, wir passen alle auf 100% West an, dann ist diese Ungerechtigkeitslücke geschlossen. Aber das hat mit Sicherheit negative Arbeitsplatzauswirkungen zur Folge. Es werden, die Arbeitslosigkeit steigt, die Beschäftigung geht zurück. Und die Einkommen der dann Arbeitslosen ist natürlich auch niedriger. Dann haben wir da eine Beschäftigungslücke, also eine Gerechtigkeitslücke aufgerissen, wollen wir die andere geschlossen haben. Also das mit Gerechtigkeitsaspekten kann man sehr, sehr, sehr schwach nur argumentieren. Ich denke, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei der Angleichung die gleichen Schritte vollziehen sollten wie in der Privatwirtschaft, weil ja im Prinzip es nicht grundsätzlich nicht gerechtfertigt ist, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst immer andere Zuwachsraten haben. Allerdings muss man berücksichtigen, dass in den letzten Jahren die Zuwachsraten bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst deutlich unter den Einkommenszuwächsen in der Privatwirtschaft gelegen sind.
Man schaut ja zurzeit die ganze Republik auf den öffentlichen Dienst. Bund und Länder sollen anfangen mit dem Sparen. Erwartet wird vielerorts von diesem Abschluss eine Art Signalwirkung für andere Branchen. Ist denn aus Ihrer Sicht der öffentliche Dienst die richtige Stelle für ein solches Zeichen?
Naja, Zeichen hat es ja schon gegeben an anderer Stelle. Die Chemie hat abgeschlossen, der Bau hat abgeschlossen, einige andere kleinere Bereiche haben abgeschlossen. Das sind Zuwachsraten um knapp unter 2, so um die 1,8%. Ich könnte mir aufgrund der angespannten Haushaltssituation allenfalls einen kleinen Abschlag vorstellen von diesen Zuwachsraten. Das wäre eben eine gute 1. Das wäre dann durchaus keine Signalfunktion, sondern die Signalfunktion hat es von anderen Bereichen schon gegeben.
Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst drohen zu scheitern. Vielen Dank an Wolfgang Scheremet, Tarifexperte am DIW in Berlin.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Grüß Gott und willkommen zum Mittagsjournal am Samstag, 25. Mai, im Studio Volker Obermeier. Zunächst die wichtigsten Themen im Überblick. Wir informieren Sie über den Wahlkampf in Israel und in Albanien, wo morgen ein neues Parlament gewählt wird. Außerdem über die mitunter eigenwilligen Sparmaßnahmen deutscher Städte und Gemeinden. Unserem Nachbarland Deutschland ist Kassasturz angesagt. Die fetten Jahre scheinen vorbei, Schlaraffenland abgebrannt, hat erst vor 2 Wochen die Zeitschrift Der Spiegel getitelt. Kaum Wirtschaftswachstum, hohe Arbeitslosigkeit und ein großes Loch im Staatshaushalt sind der Anlass. Nicht nur beim Bund, auch in den Ländern und Gemeinden sind die Kassen leer. Mit teilweise fast schon skurrilen Methoden versuchen etliche Städte und Gemeinden mit deutscher Gründlichkeit weniger Mark auszugeben. Im Folgenden Wolfgang Wert mit einigen Beispielen für eigenwillige Sparkurse.
Die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden in Deutschland schrumpfen. Die Ausgaben zum Beispiel für Sozialhilfe steigen. Gemeindepolitiker und Beamte lassen sich allerhand Sparideen einfallen. Müssen sie auch, weil die Gemeindebudgets ansonsten nicht mehr dargestellt werden können. Der Ausdruck ausgeglichen werden können, wäre in diesem Zusammenhang fast schon unpassend. Viele Gemeinden sind schon längst unter der finanziellen Kuratele der Aufsichtsbehörden, im Regierungsbezirk Köln ein Drittel aller Kommunen, Tendenz steigend. Die Stadt Aachen zum Beispiel hat bis heute kein Budget für das abgelaufene Jahr 1995, weil die Aufsichtsbehörde im zuständigen Regierungsbezirk mit dem Umfang der Aachener Einsparungsmaßnahmen nicht zufrieden war. Der Sparstift regiert also in Deutschlands Rathäusern. Hallenbäder werden geschlossen oder zumindest die Öffnungszeiten eingeschränkt, Sozialleistungen gekürzt, Subventionen gestrichen. Doch das sind nur die herkömmlichen Methoden des Sparens. Es gibt auch ungewöhnliche. In Duisburg und Wuppertal arbeiten einige Stadtbedienstete nach Feierabend sozusagen als Briefträger. Sie tragen freiwillig amtliche Schriftstücke der Stadtverwaltung aus, Lohnsteuerkarten oder Bescheide. Die Feierabendbriefträger bekommen von der Stadt 10 Schilling pro zugestelltem Stück. Bei der Post würde es die Stadt das Doppelte kosten. Außerdem will die Stadt Wuppertal Ampeln künftig eine Stunde früher abdrehen am Abend. Man weiß ja, Strom ist teuer. In Bonn sollten 85 Ampeln gänzlich stillgelegt werden, was aber Proteste vorerst verhindert haben. Viele Bürger waren um die Verkehrssicherheit besorgt. In Dortmund pflegen nun Hobbygärtner öffentliche Grünflächen. Sie arbeiten billiger als Profifirmen. In Münster war kein Geld mehr da für einen dringend benötigten Sportplatz. Daraufhin vereinbarte die Stadt Münster mit einem Fußballclub einen Zuschuss, falls die Kicker den Platz selbst bauen. Die Fußballer besorgten Sponsoren, machten das meiste in Eigenregie und ersparten der Stadt damit Kosten von 17 Millionen Schilling. In Berliner Schulen kehren Schüler selbst die Klassen. Mit dem ersparten Geld werden Lehrmittel gekauft. Und wenn in Nordrhein-Westfalen Lehrer krank sind, dann übernehmen manchmal die Eltern die Aufsicht in den Klassen, weil kein Geld für Ersatzlehrer da ist. In der Frankfurter Oper reicht das Geld nur mehr für 2 Vorstellungen pro Woche. Der Traum Frankfurts in den fetten 80er Jahren, einen Ruf als Kulturzentrum zu bekommen, scheint vorerst ausgeträumt. Kultur für alle hieß das Schlagwort damals und der Eintritt in die Museen wurde kostenlos. Seit kurzem heißt es wieder zahlen für kulturbeflissene Frankfurter, denn ihr Stadtbudget weist die höchste Pro-Kopf-Verschuldung Deutschlands auf. Den Anteil der Personalkosten am Stadtbudget hat Frankfurt am Main bereits auf 22% gesenkt. Diese Sparmöglichkeit ist jetzt ziemlich ausgereizt. Deutschland ist nach wie vor eines der reichsten Länder der Welt, doch die goldenen Zeiten sind vorerst vorbei.
Sie hörten Wolfgang Wert aus Bonn. 12 Uhr und 15 Minuten ist es, gleich Viertel nach 12 nach Österreich. In einer Woche am kommenden Samstag ist es soweit. Am 1. Juni wird das Leben wieder ein wenig teurer. Der Grund, das zweite Sparpaket. Im Gegensatz zum ersten Durchgang geht es nun direkt an die Geldbörsen der Österreicher. Per 1. Juni beschert uns die Regierung höhere Strom- und Gasrechnungen, teurere Autos und Motorräder sowie mehr Steuern auf Überstunden.
Gleich 8 Uhr und 18 Minuten. Erstmals sprechen heute Soldaten der Bundeswehr ihr feierliches Gelöbnis öffentlich in Berlin vor dem Charlottenburger Schloss. Mehr als 3000 Gäste werden zu der Vereidigung erwartet, darunter zahlreiche Angehörige der Rekruten. Doch der publikumsträchtige Fahneneid ist umstritten, nicht nur in der Hauptstadt. Vor allem Politiker der Grünen und von Teilen der SPD werfen den Verantwortlichen vor, damit die Bundeswehr wieder im öffentlichen Raum etablieren zu wollen. Der Eidesschwur gehöre in die Kaserne. Einen der Befürworter des Zeremoniells in Berlin ist jetzt am Telefon, nämlich der Innensenator der Hauptstadt, der CDU-Politiker Jörg Schönbohm. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Herr Schönbohm, sind Sie als ehemaliger General tatsächlich daran interessiert, dass die Bundeswehr auf den Straßen der Hauptstadt so wieder präsent ist, wie Ihnen das die Kritiker vorwerfen?
Also, zunächst mal habe ich jetzt die Funktion des Innensenators. Ich war 35 Jahre lang Soldat, 4 Jahre lang Staatssekretär und bin jetzt als Innensenator und meine Aufgabe definiert sich von da heraus mit der Erfahrung, die ich in meinem Beruf als Soldat habe. Als Innensenator bin ich verantwortlich dafür, dass die Sicherheit gewährleistet ist und dass das Gelöbnis so ablaufen kann, wie der Veranstalter es sich wünscht. Das werden wir sicherstellen. Als Staatsbürger und auch als ehemaliger General bin ich der Auffassung, dass es richtig ist, dass die Bundeswehr in der Öffentlichkeit stattfindet, denn die Bundeswehr ist eine Armee, die öffentlich kontrolliert wird, die in der Öffentlichkeit stattfindet und das sollte auch in Berlin der Fall sein.
Ein Vorwurf für Schönbau lautet ja auch, das Image der Bundeswehr soll mit diesen überholten militärischen Ritualen in der Hauptstadt wieder neu aufgebaut werden.
Also ich finde, das ist wirklich Quatsch. Das Image der Bundeswehr kann man nicht mit Ritualen aufbauen. Das Image der Bundeswehr, das Ansehen der Bundeswehr ergibt sich aus ihrer Leistungsfähigkeit. Die Leistungsfähigkeit beweist sie zurzeit bei den Einsätzen in Bosnien-Herzegowina, das hat sie in Somalia bewiesen, das beweist sie bei der Hilfe im Rahmen des nachbarschaftlichen Zusammenseins und das beweist sie bei der Ausbildung der Wehrpflichtigen. Das ist das, was den Ruf der Bundeswehr begründet und nicht feierliche oder festliche Veranstaltungen.
Trotzdem noch einmal die Frage, Herr Schönbohm, warum muss das sein, öffentlich, warum gerade in Berlin?
Also zunächst mal, warum gerade in Berlin? Weil Berlin die deutsche Hauptstadt ist und weil Berlin eine Stadt in Deutschland ist, und zwar die größte Stadt in Deutschland. Und dieses Gelöbnis hat bisher in Westdeutschland regelmäßig stattgefunden, seit 39 Jahren. Es hat nach der deutschen Einheit in den ostdeutschen Städten auch stattgefunden. Und wenn Berlin das politische und geistige Zentrum Deutschlands ist, dann meine ich, muss sehr deutlich sein, dass die Bundeswehr ein Teil dieses politischen Zentrums ist, als Mittel der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik.
Nun ist Berlin ja auch der neuralgische Punkt der bundesrepublikanischen Geschichte. Warum setzt man sich da nicht durch und sagt, antimilitaristische Symbole einer gestundenen Stadt von Krieg und Teilung, Das würde doch in der Öffentlichkeit anders ankommen als nun dieses öffentliche Gelöbnis.
Also zunächst mal glaube ich gar nicht mal, dass die Aussage richtig ist. Ich habe heute Morgen gehört bei einem benachbarten Sender, dass die Mehrzahl der Bevölkerung dafür ist, dass das Gelöbnis in der Öffentlichkeit stattfindet. Von daher gesehen, glaube ich, kann man das so nicht sagen. Etwas anderes ist aber richtig. Der Abgeordnete Ströbel hat ausweislich eines heutigen Zeitungsberichtes gesagt, Berlin sei die Hauptstadt der Kriegsdienstverweigerer, der Wehrdienstverweigerer. Wenn das die Ansage ist, das kann nicht sein. Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands. Die Wehrdienstverweigerung ist ein geschütztes Grundrecht, aber kein dominierendes Recht, das alles andere sozusagen ausschließt. Und das ist das, was ein Teil derjenigen möchte, die gegen das Gelöbnis sind. Und darum finde ich es gut, dass es stattfindet.
Ein Berliner Gericht hat ja gestern entschieden, Demonstrationen und Gegenkundgebungen, die sind gestattet. Ja. Sie haben das ja vorher als Innensenator offensichtlich anders gesehen und auch eine Bannmeile angeordnet.
Also, was Sie sagen, ist sachlich wirklich falsch.
Es gab keine Bannmeile.
Ach, Quatsch. Eine Bannmeile ist ja ein Begriff, der festgelegt ist, und zwar mal mit einem parlamentarischen Gremium. Es ging schlichtweg darum, wie weit die Demonstranten herankommen lassen. Wir haben gesagt, bis zum Richard-Wagner-Platz. Und das Gericht hat die Entfernung um 150 Meter verkürzt. Darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber diese 150 Meter sind nicht das Entscheidende. Wir haben immer gesagt, die Demonstrationen sollen stattfinden. Die Polizei wird diese Demonstrationen wie alle anderen auch begleiten. Und es ging um die Frage, wie weit die Demonstrationen von dem Gelöbnis entfernt sind oder nicht. Und das Gericht hat jetzt die Entfernung um 150 Meter verkürzt. Das ist alles.
Sie haben auch, Herr Schönbaum, in den letzten Tagen davon gesprochen, mit diesem öffentlichen Gelöbnis vor dem Charlottenburger Schloss, da würde wieder ein Stück Normalität wiederhergestellt. Welche Normalität meinen Sie da?
Ich meine eine Normalität, die es in der Bundesrepublik Deutschland seit Gründung der Bundeswehr gegeben hat. Das erste feierliche Gelöbnis hat in Koblenz stattgefunden vor 39 Jahren. Danach haben jährlich, solange Deutschland geteilt war, im Westen unseres Vaterlandes, diese Gelöbnisse in der Öffentlichkeit stattgefunden, als Ausdruck, dass junge Männer sich unserem Land gegenüber feierlich verpflichten. Nach der deutschen Einheit haben diese Gelöbnisse in allen anderen Städten Ostdeutschlands ebenfalls stattgefunden. Und jetzt findet es in Berlin auch statt. Und ich meine, Berlin kann nicht zwei Dinge sein, darauf kommt es mir an. Es kann nicht sein, Hauptstadt zu gleichen Zeitpunkt und sagen, aber bestimmte Funktionen, die zur Hauptstadt des Vereinigten Deutschlands gehören, denen verweigern wir uns. Da muss man sagen, dass Berlin diese gesamtpolitische Aufgabe der Hauptstadt nicht erfüllen will. Dann kann man darüber diskutieren. Aber ich weiß, dass Berlin diese Aufgabe erfüllen will und dass einige ein großes Interesse daran haben, dass diese Aufgabe nicht in der vollen Breite von Berlin aus wahrgenommen wird.
Es geht Ihnen ja einerseits um die Öffentlichkeit, das haben Sie angesprochen, also die Bundeswehr wieder in den Raum zu stellen. Dagegen wird die Veranstaltung weiträumig abgesperrt, abgeriegelt. Sogar die Einwohner dürfen keine Besucher empfangen. Ist das kein Widerspruch?
Also, Sie müssen dann, wenn Sie das so beschreiben, noch dazu sagen, es gibt Gruppen in Berlin, die öffentlich angekündigt haben, sie wollen das Gelöbnis verhindern. Nicht behindern, sondern verhindern. Und sie rufen zu fantasievollen Aktionen aus, um dieses Gelöbnis zu verhindern. Von daher gesehen muss man dieses Gelöbnis absichern, wie andere Veranstaltungen auch gegen die Chaoten und die autonome Szene vorgehen wollen. Jeder Bürger, der an dem Gelöbnis teilnehmen will und sich das angucken will, kann dahin gehen. Er muss allerdings sich durch Vorkontrollen begeben, weil wir verhindern wollen, dass Instrumente mitgenommen werden, die man bei der Anwendung von Gewalt nutzen kann.
Das war der Berliner Innensenator, der CDU-Politiker Jörg Schönbohm. Vielen Dank für das Gespräch. Auf Wiederhören nach Berlin. 8.25 Uhr ist es gleich.
Thank you. Thank you.